Das Thema heute wird sein Jesus 2.0. Ich sage euch gleich, was das bedeutet. Ich möchte euch heute Morgen aber anfangen damit, in so eine Geschichte mit hineinzunehmen, die wir alle gut kennen, die wir meistens zur Osternzeit irgendwie auch hören. Und das ist die Geschichte, nachdem Jesus auferstanden war und den zwei Jüngern sich anschloss, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Ihr kennt die Geschichte ganz bestimmt. Das soll mal unser Einstieg sein. Das ist eines der bewegendsten Geschichten im Neuen Testament, ganz am Ende des Lukas-Evangeliums. Und wir wissen, einfach zur Erinnerung, Jesus war gerade gekreuzigt worden und die Jünger hielten sich versteckt. Es war eine düstere, von Furcht und Zweifel bestimmte Zeit. Es war eine unangenehme Atmosphäre. Und nach dem Sabbat geht Petrus aufgrund eines verstörenden Berichtes zum Grab und findet es leer und kehrt mit vielen Fragen zurück nach Hause. Das ist die Vorgeschichte. Und am gleichen Tag, an diesem dritten Tag, gehen eben diese zwei Jünger in eine Stadt namens Emmaus. Und wenn man diese Geschichte sich näher ansieht, dann merkst du, sie scheinen verwirrt zu sein, enttäuscht, hoffnungslos, voller Zweifel. Dann geschieht das, dass Jesus sich ihnen anschließt. Aber sie merken nicht, dass es Jesus ist, weil er in einer anderen Form zu ihnen kommt, heißt es in der Parallelstelle. Markus, ganz interessant, wir gehen da noch gleich drauf ein. Und der Wendepunkt kommt für sie, als Jesus sich ihnen offenbart und sie realisieren, dass er tatsächlich auferstanden ist. Das ist eine ganz starke Geschichte, das ist so faszinierend. Warum ich diese Geschichte auf dem Herzen habe und warum ich das euch so nochmal so auffrische und euch in Erinnerung rufe, ist, weil ich glaube, dass die Emmaus-Jünger ein Bild sind für unser Leben. Denn so wie die Emmaus-Jünger sind auch wir auf einem Weg. Und zwar dem Weg. Wir wissen das. Das christliche Bekenntnis ist der Weg. Jeder, der gläubig wird, kommt auf den Weg. Letzte Woche haben wir etwas gehört von dem Weg des Lebens. Und darum geht es auch heute. Wir erinnern uns, das ist ganz interessant, wie der Geist Gottes auch geredet hat in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Boas hat uns reingenommen in diese Wüstenwanderung, auch auf dem Weg zu sein. Letzte Woche hatten wir etwas gehört von diesem Weg des Lebens, Psalm 16. Und ich glaube, dass Gott weiter zu uns redet. So kam es mir, wo ich über diese Vorbereitung hier nochmal nachgedacht hatte. Das ist eigentlich so ein Reden Gottes. Er möchte uns ermutigen, als CGM im Glauben auf dem Weg einfach darauf zu bleiben. Ermutigt, voll Glaubens, voll Hoffnung zu sein in dieser Zeit, die nicht immer so einfach sind. Und es ist interessant, obwohl es der Weg des Lebens ist, auf dem wir uns befinden, sind wir doch manchmal so ganz einigen Herausforderungen ausgesetzt. Stimmt's? Wir hören Weg des Lebens und denken, boah, alles super, das ist ein toller Weg. Und dann sind wir enttäuscht, wenn auf diesem Weg es so ein bisschen schwierig manchmal ist. Und das ist genau das, wie dieser Weg beschrieben wird. Der Weg, den Jesus und auf den wir gesetzt werden, wenn wir gläubig werden, das ist nicht so ein lockerer Weg, sondern es ist ein Weg, wo wir durch viele, viele Herausforderungen gehen, aber das Ziel ist das Entscheidende. Ja? Deswegen ist der Weg nicht das Ziel, auch wenn das clever sich anhört. Und das ist wahr für die Mountainbike-Tour, das ist wahr für die TÜV-Tour, aber für den Glauben ist nicht der Weg das Ziel, sondern es gibt ein Ziel. Und alles, was auf dem Weg geschieht, dient diesem Ziel. Das ist die Botschaft der Bibel. Und obwohl es eben ein Weg des Lebens ist, sind wir auf diesem Weg eben oftmals mit manchen Selbstzweifeln, unverarbeiteten Enttäuschungen unterwegs und wir kämpfen gegen Entmutigung und Hoffnungslosigkeit an. Mir geht es manchmal so, ja, und du kannst dich gerne melden, wenn du willst. Ja, ich denke, wir können alle unsere Hände heben. Wer sagen würde als Christ in dieser Zeit, dass alles locker ist und dass alle Probleme gibt es nicht, da werde ich mir Rat holen bei der Person, was ihr das hinkriegt. Das will ich auch können. Ja. Und interessant ist, dass eben auch wieder Bezug nehmen auf die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Obwohl Jesus mit diesen beiden Emmaus-Jüngern ging, er war ja da, nahmen sie ihn nicht wahr. Und warum war es so, wie schon gesagt? Weil er ihnen in einer anderen Form erschien. Und Ich denke, das ist auch genau zutreffend für unser Leben. Warum nehmen wir ihn oftmals nicht wahr, während wir durchs Leben gehen als Christen? Weil wir vielleicht unser eigenes Bild von ihm haben. Ja, wir haben unsere eigene Vorstellung. Er kommt in einer anderen Form. Und das, wir sind nicht in der Lage, ihn zu erkennen, wahrzunehmen, seine Gegenwart wahrzunehmen, weil er anders wirkt und anders ist, als wir uns das vorstellen. Das ist nämlich so aus dieser Geschichte. Er entspricht nicht unseren eigenen Vorstellungen. Wie oft ist uns das schon passiert? Ja, wir fragen ja Gott, wenn es dich wirklich gibt, warum lässt du es dann zu? Ich dachte, du wärst gut. Ja, das ist so eine falsche Vorstellung. Oder vielleicht haben wir unsere eigenen Ideen, wie er handeln müsste, was er tun müsste, damit er in unser Bild passt. Aber Gott ist eben nicht so. Die Wahrheit ist, dass er mit uns ist, selbst in den schwierigsten Passagen des Lebens. Eben anders, als wir es gerne hätten. Und die Lösung, und das möchte ich aus dieser Geschichte heute Morgen so ein bisschen herausnehmen, die Lösung ist eben Jesus 2.0, habe ich es genannt. Jesus 2.0, was es bedeutet ist, es geht ja in dieser Geschichte darum, dass die Jünger, die Emmaus Jünger, eine frische Offenbarung von ihm bekamen, von Jesus bekamen. Und ich glaube, dass die Lösung ist, für uns eine frische, neue Offenbarung zu bekommen von dem, und eine korrigierte Offenbarung zu bekommen von dem, dem wir nachfolgen. Ja, wir folgen Jesus nach, aber manchmal vergessen wir, wer er ist, dem wir nachfolgen. Und dann sagen wir, wie kann das Gott zulassen? Wie kann das sein? Wenn Gott Liebe ist, warum passieren all diese Dinge? Und so weiter. Und 2.0 ist ein Begriff, so aus, der ist entstanden ist in den letzten 25 Jahren, aus der Technikwelt und der sich übertragen hat in ganz vielen Bereichen. 2.0 spricht immer von einem Paradigmenwechsel. Spricht von etwas ganz Neuem. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich einen Paradigmenwechsel, also einen Sinneswandel, wenn es um die Person von Jesus geht. Und in dieser Geschichte mit den Emmaus-Jüngern wird uns gesagt, und da möchte ich zu diesen Versen hier auch gehen, die Versen Lukas 24, 30, 32, das soll mal unser Ausgangspunkt dann sein, wie dieser Paradigmenwechsel stattfindet. Und ich möchte es kurz vorlesen, da steht, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und hier möchte ich Folgendes hervorheben, wie wir diesen Paradigmenwechsel, dieses Jesus 2.0 hinkriegen, indem wir uns daran erinnern, was er getan hat. Ich sehe das ganz klar hier in dieser Geschichte. Hier lesen wir, es heißt hier, er nahm Brot, segnete es, brach es und reichte es ihm. Vier Worte. Er nahm, segnete, brach und reichte es ihm. Vier Worte. Vier Dinge, die Jesus tat. Und an was erinnere ich diese vier Worte?
Abendmahl.
Okay, Abendmahl. Man könnte das Abendmahl darin sehen, aber noch etwas anderes.
Die Speisung der 500 oder 1000.
Die Speisung der 5000. Weil da ist genau an dieser Stelle in Matthäus 14 werden genau diese Worte gebracht. Ihr wisst die Geschichte, Speisung der 5000. Jesus nahm das Brot und die zwei Fische, segnete sie, brach das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit sie es verteilten. Und das Wunder geschah. Ich glaube, so sehr das Abendmahl natürlich auch man das auch sehen kann. Ich würde es auch schon gepredigt in Bezug auf das Abendmahl von diesem Text her. Aber ich glaube, dass diese Stelle zeigt, uns deutlich macht, dass die Emmaus-Jünger, ich glaube, sie waren dabei, als Jesus die 5000 und auch natürlich die 4000 dann speiste, er tat es öfters anscheinend, aber als er die 5000 speiste und sie Zeugen wurden von diesem schöpferischen Wunder, wo plötzlich aus wenig Materiellen etwas wurde, was schier unendlich war an Nahrungsmitteln, das hatte sie für immer geprägt. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern. Und sie erinnerten sich eben an diese Begebenheit. Und wir auch heute sollten uns immer wieder daran erinnern. Das ist das, wo wir in diesem Paradigmenwechsel erfahren, dass wir uns daran erinnern, mit wem wir es zu tun haben. Mit Gott, der Wunder tut. Erinnere dich, an die Wunder, die er in deinem Leben getan hat. Das sind Markierungspunkte. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das, was er getan hat, wissen wir, Psalm 103. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht aufhören, immer wieder diese Kontaktpunkte für unser Glaubensleben zu schaffen. Ja, es gibt vielleicht Bilder, Verse, Erinnerungen, die wir mit gewissen Ereignissen verbinden, die Jesus, wo Jesus uns begegnet ist. Deswegen prophetische Worte können so einen Unterschied machen, wenn wir sie aufschreiben, irgendwo hängen, und wir erinnern uns an diese Begebenheit, wo Gott geredet hat. Ich habe das oft gemacht. Es gab gewisse Worte in ganz schwierigen Situationen in meinem Leben. Wann immer ich die dann zitiert habe, wurde ich erinnert, ach, Gott hat mir geholfen. Er tat Wunder. Er ist durchgekommen. Er ist tatsächlich der, der er gesagt hat, wer er ist und was er tun würde. Was immer dir hilft, tu es und erinnere dich daran, an deinen Gott, der Gott, ein Gott, der Wunder ist. Das ist so das, was die Emmaus-Jünger erlebten. Aber etwas Zweites sehen wir hier, das habe ich hier nochmal hervorgehoben. Zweitens, was wir tun können, um diesen Paradigmenwechsel immer wieder zu vollziehen. Und das ist Paradigmenwechsel geschehen, müssen immer wieder geschehen. Ich glaube, das hört nicht auf in unserem Leben. Weil das so ein Kampf ist um das Gottesbild, um die Vorstellung, wer Jesus ist in dieser Zeit. Indem wir ihn in der Schrift suchen und finden. Und es ist interessant. Also sie erinnerten sich nicht nur an das Wunder, was er tat, die Speise der 5000, sondern ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde von unsichtbar und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz. Es ist so stark, weil unser Herz, sprich unser innerer Mensch, reagiert meistens viel schneller auf geistliche Dinge, auf Atmosphären des Geistes als unser Verstand. Ja, in ihrem Verstand hatte sich ein gewisses Muster oder ein gewisses Bild verfestigt. Er ist vorbei. Passé. Jesus ist tot. Das war alles vergeblich, das war alles sinnlos, dass wir ihm nachgefolgt sind, alle Unannehmlichkeit auf uns genommen haben, alles verlassen haben. Es war total für die Katz, sinnlos. Ja, das war so in ihrem Verstand. Aber während sie so dachten, gleichzeitig pochte ihr Herz, schlug ihr Herz, es brannte ihr Herz. Ja, dieser Ausdruck ist interessant. Das Herz reagierte auf seine Gegenwart. Während ihr Verstand ihn nicht erkennen konnte, weil er in einer anderen Form war, reagierte ihr Herz auf seine Gegenwart. So stark. Und hier in der CGM, das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, haben wir eine riesige Leidenschaft für die Person von Jesus. Ja, wir sehen das hier an der Krone, am Löwen, an vielen anderen Dingen. Erinnert euch an die Predigtreihe, Nummer Jesus. Ja, jeder, der hier hinkommt, der müsste eigentlich merken, wir sind Leute, die wollen Jesus herrlichen. Wenn du auf die Website gehst, der CGM, dann das Erste, was dir erscheint, ist Jesus, ja, das ist ganz so bewusst, weil das Herzstück ist der CGM und so zentral ist. Und deswegen nehmen wir eben auch Zeit für Lobpreisanbetung. Wenn du denkst, dass wir hier am Anfang nur so eine Zeit haben, wo wir Lieder singen wollen, weil wir so gerne singen, dann hast du dich getäuscht, hast du dich geirrt. Wir sind hier, um Gott anzubeten. Wir sind hier, um unseren Geist auszurichten auf Jesus und uns mit ihm zu verbinden in der Anbetung. Denn dazu hat er uns berufen. Und das ist natürlich nicht immer einfach, das wissen wir. Aber wir haben ja herausgefunden, unser Weg ist ein Weg des Glaubens. Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und wir verbinden uns im Glauben mit dem Herzen Gottes. Und deswegen lieben wir auch eben das Wort Gottes. Weil Jesus ist das Wort. Und wie könnten wir das Wort Gottes nicht lieben, wenn wir Jesus lieben? Das geht gar nicht. Ja, wir haben eine Leidenschaft für jedes Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Auch für das geschriebene Wort. Man muss da denken an eine ganz starke Prophetie. In Amos 8, Vers 11, da heißt es, da spricht der Prophet, dass eine Zeit kommen wird, wo Menschen nicht hungern werden nach allen materiellen Dingen, sondern es wird ein Hunger im Land geben, nämlich nach dem Wort Gottes. Diese Zeit wird kommen. Gott würde einen Hunger senden ins Land, eine Hungersnot quasi, nach dem Wort Gottes, damit wir noch so richtig schmachten und hungrig sind. Und Gott, rede du. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist diese Liebe zum Wort. So wie es Petrus sagt, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Also wie die Kinder sollen wir sein. Jede Mutter weiß das. Ja? Denk an deine Kinder, wo sie ganz klein waren, wo sie noch an deiner Brust hingen. Ja? Waren sie begierig? Ja, und wie? Ja, genau, richtig. So sollen wir sein. Ja, und was tun Kinder, wenn sie hungrig sind? Sie
schreien.
Ah, sie schreien. So sollen wir sein. Dieses Bild soll sich in uns festsetzen. Wir sollen schreien nach Gott. Und jetzt ist die Frage, worüber eigentlich Jesus sprach, als er ihnen die Schriften auslegte. Hier lesen wir, er ging auf den Weg mit ihnen und öffnete die Schrift zu ihnen. Und während Jesus die Schrift ihnen öffnete, also das Alttestament, die Schriften, Gesetz, Propheten und Psalmen. Als er ihnen das öffnete, da geschah etwas. Es fing an, in ihnen zu brennen. Ja, diese Leidenschaft für seine Gegenwart und für sein Wort. Und jetzt ist die Frage, worüber sprach er, als er ihnen die Schrift auslegte? Sprach er zu ihnen darüber, wie sie sich korrekt verhalten müssen? Sprach er darüber, über ihnen, sagte er ihnen, wie sie ihr Leben optimieren könnten und sollten, müssten? Sprach er darüber, wie sie zu besseren Menschen werden? Also ich kann das nicht lesen. Ich sage euch, wir lesen das nämlich hier, bei dem Vers 27 wird uns gesagt, was er tat, als er ihnen die Schriften öffnet, dass dieses Brennen verursachte. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Genau, was ihn betraf, das ist das Entscheidende. Und hier sehen wir schon, das oberste Anliegen der Schrift ist nicht, uns eine Anleitung fürs Leben zu geben. Das ist auch wichtig, wir wissen das. Die Bibel gibt uns eine ganze Menge Anleitung, wie wir vernünftig Reich Gottes ausleben können. Aber das ist nicht das oberste Ziel. Das oberste Ziel ist Jesus selbst. Ihn erkennen. Paulus, ja, der war davon ergriffen. Er sagte, ich achte alles andere für Dreck und laufe diesen Lauf, dass ich nur ihn erkennen möge. Er sagte nicht, ich will noch mehr Gemeinden gründen. Ich will noch mehr bewegen. Das hat er alles getan. Aber sein oberstes Ziel war, dass ich ihn erkennen möge. Christus. Das sage ich deswegen, weil für die Mehrheit von uns Christen heute ist die Schrift entweder ein Gesetzeskatalog, ja, wir lesen die Bibel als ein Regelbuch, oder als ein Bestellkatalog. Und die meisten von uns wissen noch, kommen noch aus einer Zeitepoche, wo man so einen Katalog in der Hand hatte, so einen dicken Wälzer, und dann hat man geguckt, was man kaufen kann, bestellen kann, ja, Otto Versand oder irgendetwas. Und wir lesen oftmals die Bibel wie ein Bestellkatalog, ja, die Verheißung, und das ist ja auch gut, ich finde das nicht schlecht. Aber das ist nicht das Ziel. Das ist nicht die Hauptsache. Warum? Weil in der Schrift geht es zunächst nicht um unsere Bedürfnisse. Und das ist für viele ein Problem. Ja, schade. Ne? Ich dachte, es geht um mich. Ich dachte, es geht darum, dass Gott meine Bedürfnisse stillt. Nein, es geht um ihn. Die Schrift ist, es geht nur um Jesus zunächst und dann alles Weitere. Wenn du das Wort Gottes nicht Christus offenbart, alles, was uns bleibt, ist ein Gesetzeskatalog oder ein Regelbuch oder ein Bestellkatalog. Ja? Also das kannst du dir aussuchen. Und das ist übrigens der Unterschied zwischen einem Vortrag und einer Predigt. Ja? Wir sind gewöhnt daran, Vorträge zu haben, wie man sein Leben optimiert, wie man alles vernünftig macht. Und das ist alles gut und schön, das ist Teil von Jüngerschaft. Aber was ich glaube, was wir wieder lernen müssen, ist, ihn zu erkennen, ihn zu ergreifen, weil das andere macht dann erst Sinn. Paulus sagte das mit folgenden Worten, wir predigen Christus. Das war Paulus' Lebensmission. Wir predigen Christus. Das war sein Herz, sein Ziel. Dafür lebte er. Ich möchte euch hier eine Stelle lesen, wo Paulus darüber spricht, über Christus zu predigen. Er sagt in 1. Korinther 1, 22, 24, und weil dem Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Hier sehen wir etwas ganz Interessantes. Die Juden forderten etwas, sie hatten einen gewissen Anspruch. Und Paulus sagte, ich predige Christus. Und die Juden, die flippten aus und sagten, so ein Anstoß, so etwas zu predigen, weil sie suchten etwas anderes. Sie suchten Regeln, sie suchten Gesetze. Sie wollten möglichst viel hören darüber, wie man durch eigene Leistung, durch Befolgen des Gesetzes zu Gott kommt. Das waren die Juden. Und sie nahmen Anstoß, weil Paulus sagte, glaube an das Wort Gottes, glaube an das Kreuz, glaube an Christus und du wirst durch Gnade errettet werden. Das war ein Anstoß, das Evangelium. Und die Griechen genauso. Die Griechen hörten das, also die Nichtjuden, die klugen, weisen Griechen, die hörten das und sagten, hier Paulus, das ist zu einfach. Kreuz, das ist ein bisschen primitiv, alles ein bisschen rau. Ja, gib uns etwas, was unserem Intellekt entspricht. Und Paulus sagte, nein, ich predige Christus. Und die Griechen waren natürlich verärgert. Und nicht verärgert, die Juden, die sagten, ja, sowas Geschmackloses. Es ist einfach dumm, sowas zu glauben. So waren die Griechen drauf. Und Paulus sagte, nein, wir predigen Christus. Amen. Weil in ihm alles ist, was nötig ist. Das war seine Botschaft. Und die Frage, die uns beschäftigt, so zum Schluss, warum wir Christus predigen. Und dann gebe ich euch drei Dinge, warum wir Christus predigen sollten. Warum Christus das Zentrum unserer Botschaft sein sollte. Warum wir als Christen uns, wenn wir das Wort Gottes studieren, auf jeder Seite umsehen sollten, suchen sollten, wo Jesus sichtbar wird. Weil auf jeder Seite, wie wir das gehört haben bei den Emmaus-Jüngern, sei es das Gesetz, Propheten oder Psalmen, überall kommt Jesus zum Vorschein, wenn du ihn suchst. Warum wir Christus predigen? Erstens, weil wir in ihm unsere Identität finden. Wir haben ja vor einiger Zeit uns mit dem Epheserbrief auseinandergesetzt und eins der Kennwörter im Epheserbrief, der entscheidenden Worte, der Schlüsselwörter im Epheserbrief ist in ihm, in Christus. Das ist so eine ganz starke Aussage. Und diese Botschaft ist für uns Christen so wichtig, denn wenn wir die Botschaft hören, so wie das in Epheser 1,13 hört, wenn wir sie hören und annehmen im Glauben, dann geschieht zunächst einmal dieses Wunder der neuen Geburt. Und wenn wir dann als Gläubige hören, was wir in ihm sind, dann leben wir in großer Freiheit. Nur weil wir uns bekehrt haben, heißt noch lange nicht, dass wir in Freiheit leben. Und deswegen spricht Paulus im Epheserbrief fortwährend zu den Gläubigen. Müsst ihr euch vorstellen, er spricht zu Christen, so viel Erkenntnis an. Die Epheser, die waren gelehrt, die waren ganz tief gegründet im Wort und trotzdem mussten sie immer wieder die Botschaft von in Christus hören. Wir müssen ständig daran erinnert werden, wer wir in Wahrheit sind. Also, unsere Identität. Zweitens, weil wir in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis finden. Da möchte ich diese Stelle aus Kolosser 2 Vers 3 euch in Erinnerung rufen. In ihm, in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wisst ihr, die Offenbarung von Jesus, wenn wir danach uns ausstrecken und sehnen, ihn zu erkennen, ihm zu begegnen, in der Schrift, in unserem Glaubensleben, in unseren Gebeten, in unserem Lobpreis, dann werden wir entdecken, dass wir, indem wir ihn finden, so wie das Wort es heißt hier, wahre Weisheit finden, was für das Leben so wichtig ist. Die Offenbarung von Jesus öffnet die Tür, quasi hier nach diesem Vers hier, zu den Schatzkammern wahrer Wahrheit und wahrer Erkenntnis. Ich glaube, dass man, wenn man über Weisheit redet, dass man sie nur in Verbindung mit Göttlichem findet. Ich denke, deswegen waren die Griechen so auf dem Irrweg. Ja, die sagten, ach, das ist doch närrisch. Paulus predigt Christus. Sowas Törichtes, sowas Dummes. Und Gott sagt, das Törichte, das vermeintlich Törichte, weiser ist als das Weise von Menschen. Und er hat die Weisheit der Weisen zunichte gemacht. Das, was wo wir denken, wir sind besonders clever, das zeigt uns Gott, hey, das ist närrisch. Und ist das nicht so, was wir jeden Tag erleben in der Welt? Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden weiß ich dieses Wort als wahr. Weil wenn unsere Weisheit, unsere menschliche Weisheit so toll wäre, dann wäre die Welt nicht so aussehen, wie sie aussieht. Stimmt's? Die Weisheit, die menschliche Weisheit hat diese Welt zu einem dunklen Ort werden lassen. Und es ist die göttliche Weisheit, die es zu einem besseren Ort macht. Wahre Weisheit findet man nur in Verbindung mit dem Göttlichen. Und deswegen heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Willst du weise werden? Fürchte den Herrn. Das ist Sprüche 9, Vers 10. Und auch mit der Erkenntnis ist es so. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jede lebensbejahende, lebensfördernde Erkenntnis ihren Ursprung in Gott hat. Und dass sie uns eröffnet wird durch Jesus Christus. Und man kann das ganz gut nachvollziehen in der Geschichte der letzten Jahrhunderte, dass nämlich die entscheidenden wissenschaftlichen Durchbrüche, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Menschheit weit nach vorne gebracht haben, die uns zu hochentwickelten Gesellschaften haben werden lassen, wie wir es heute sind, und zu großen wissenschaftlichen Errungenschaften geführt haben, ist ein biblisches Weltbild, ist das judeo-christliche Weltbild. Warum? Er macht uns kreativ. Wie könnte es anders sein? Wir glauben an den Schöpfer. Wie könnte es anders sein, dass er nicht, wenn wir uns mit dem Schöpfer verbinden, und Jesus, in ihm heißt es, wurde alles erschaffen. Wenn wir uns mit Jesus, dem Schöpfer verbinden, dann kann es gar nicht anders sein, dass wir Schöpfer sind. Wir Christen sollten die schöpferischsten Menschen sein, was sich immer wieder erwiesen hat. In der Kirchengeschichte, auch wenn es geistliche Durchbrüche gab, gab es einen Ausfluss von Kreativität der Künste und der Wissenschaft. Immer wieder lesen kann man das in der Kirchengeschichte finden. Einige kennen vielleicht Chris Ballatin, das ist jemand, einer der leitenden Leute von Bethel. Faszinierendes Zeugnis habe ich mal von ihm gehört, auch bei seiner Predigt. Er arbeitet in einer Softwarefirma und er musste so einen komplizierten digitalen Code, musste er eine Lösung finden. Und es war ganz schwierig. Keiner kam darauf. Und Gott gab ihm eine Eingebung und er empfing, inspiriert vom Geist Gottes, einen digitalen Code, um dieses Computerproblem zu lösen. Und das funktioniert tatsächlich. Ja, es ist unglaublich. Obwohl er ist gar nicht der Fachmann. Ja. Gott kann das tun. Und das ist ein super Beispiel. Aber drittens, und damit schließe ich hier, weil wir in ihm unser Erbe finden. Wenn wir Christus gepredigt bekommen, wenn wir ihn hören, wenn wir uns auf ihn ausrichten, entdecken wir damit unser Erbe. Und diese Stelle, Epheser 1, Vers 3, die haben wir uns angesehen, als wir über den Epheserbrief gesprochen haben. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das entscheidende Wort ist hier diese Zeitform. Er hat. Wir Christen reden darüber, dass Gott segnet uns. Aber hier geht es darum, sagt Paulus explizit, nicht er wird euch segnen, sondern er hat uns gesegnet. Abgeschlossen. Was ist nun das Problem? Das Problem ist, dass wir das ergreifen, erkennen und ergreifen müssen im Glauben. Das ist ja die Botschaft des Glaubens. Er möchte die Quelle aller Versorgung für uns sein. Er möchte, dass wir da hinkommen und sagen, du bist genug.
Amen, ja.
Er ist die einzige Quelle. Wir denken ja, die Quelle, was ist mit den Menschen, was ist mit den Ärzten, was ist mit der Versicherung, das sind nicht die Quellen, das sind Kanäle. Und wir dürfen nicht die Quelle mit den Kanälen vertauschen, durcheinander bringen. Es gibt nur eine Quelle. Und Gott kann einen Kanal gebrauchen wie Ärzte, er kann Kanäle gebrauchen wie Menschen, er kann viele Kanäle gebrauchen, er kann Versicherungen gebrauchen, er kann Wissenschaft gebrauchen, er kann Technik gebrauchen,
Amen, ja.
Geld kann er gebrauchen, aber er ist die Quelle. Amen?
Amen.
Deswegen sollen wir sagen, Gott, du bist genug. Und das ist das, was Paulus sagt, damit möchte ich schließen. Jesus sagte zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen.
Amen.
Sagst du, aber braucht man nicht mehr zum Leben als Gnade? Nein. Gnade genügt. Wenn er es sagt, genügt Gnade. Weil das ist die Quelle.
Amen.
Wir wissen alle, dass wir mehr brauchen zum
Leben.
Dass wir eine ganze Menge brauchen zum Leben. Das ist ja, darum geht es gar nicht.
Amen.
Aber wir müssen, was er uns schenken möchte, dass wir diese Quelle wieder ganz neu ergreifen.
Halleluja.
Lass dir meiner Gnade genügen. Jesus genügt.
Halleluja.
Und so wollen wir als CGM auch weiter in dieser Weise, auch während wir auf das Ende des Jahres gehen, und die Zeit so unheimlich schnell fortschreitet, wir wollen unsere Augen auf Jesus
richten.
Amen. Wir wollen ihn anbeten. Wir wollen, dass es brennt in unseren Herzen, dass diese Leidenschaft, das Herz entzündet ist für das, wer er ist und was er ist.
Halleluja.
Amen.
Danke, Jesus.
Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass deine Gegenwart so ein unglaublicher Schatz ist. Und wir danken dir, dass wir heute Morgen bekennen können, Gnade genügt, Jesus genügt.
Amen.
Ich danke dir, Herr, dass du eine ganz frische neue Offenbarung gibst, wer du bist, was du getan hast und was wir auch durch dich tun können, bewirken können, wenn wir uns unter deiner
unter deinen Schutz, unter deine Herrschaft begeben. Danke, Jesus, für deine Treue. Groß bist du, Herr. Wir sagen, Jesus, komm, gib uns diesen Paradigmenwechsel in unseren Gedanken. Wir brauchen das. Begegne uns so, wie wir das
wollen. Steh